Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt.
Alter, jetzt weiß ich mal was. Forrest Gump. Tom Hanks. Geil, Alter.
Ja, ich habe beschlossen, jetzt einfach wirklich ganz ikonische, ganz einfache Zitate zu machen, dass einfach die Trefferquote deinerseits endlich mal eine vernünftige Form annimmt.
Meinst du, dass ich auch mit noch höheren Motivationen dann in den Podcast reingehe und dann einfach ein besserer Gesprächspartner bin?
Ich habe auch festgestellt, dass offensichtlich dieses Unwissen deiner Filmzitate dich auch immer so ein bisschen dann ruhig macht und dass wir gesagt haben, heute kommt die große Hannes-Show, deswegen...
Juhu!
Welcome to the Wildbackers Podcast. Aber
fairerweise, der Schneider, der ist jetzt so arg viel besser wie ich beim Filmzitate raten. Also.
Ja, fernsehhalber ist das richtig. Gut, mit diesem Intro heißen wir euch, liebe Hörerschaft, ganz herzlich willkommen zu Weich rein, hart raus, der Back Lebens, Freude und Genuss Podcast von
Wildbackers.
Knapp. So.
Knapp.
Wieder in altbekannter Konstellation sitzen wir hier im Fotostudio von Daniel Schneider zu meiner Linken, mein Freund Daniel im Rücken quasi und 120 Kilometer weiter im schönen Bad Friedrichshall sitzt Johannes.
So ist es.
Johannes, schön dich zu sehen. Ist ja lange her.
Gut, wir haben uns jetzt tatsächlich auch mal wieder in privater Funktion des Öfteren in den letzten 2 Wochen gesehen. Ist auch mal schön.
Ja,
das ist
halt untypisch für uns. Ja, Ostern ist rum. War eine bewegte Zeit, wie immer viel zu tun. Der Johannes kann da gleich noch ein paar Erfahrungen mit euch teilen, weil er jetzt das erste Mal Ostermontag seine Bäckerei geöffnet hatte. Und in Summe war es Osterfest, aber so, also jetzt mal rein aus beruflicher Perspektive, eigentlich gut organisiert, oder? Wie war es bei dir?
Ja, also ich hatte tatsächlich jetzt auch gestern ein Gespräch mit jemandem darüber und habe auch schon gesagt, dass halt einfach diese die technischen Möglichkeiten, die du einfach jetzt inzwischen hast mit der ganzen Digitalisierung und so weiter, das Ganze natürlich du viel besser planen kannst. Du wirst weniger überrascht, wie das vielleicht noch zu den Zeiten war unserer Eltern, als man abends noch mit dem Telefon die Bestellzahlen durchgegeben hat. Also deswegen, das wird gefühlt auch von Jahr zu Jahr besser, weil wir einfach auch immer, und das denke ich, das macht ihr ja auch nach solchen Ausnahmetagen, einfach eine Manöverkritik machen und versuchen, die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, fürs nächste Jahr als Learning mitzunehmen und besser zu machen.
Was mein Opa, 82 Jahre alt, kommt ja immer wieder mal noch in die Bäckerei, läuft da durch mit erhabener Durchlauchtheit und kauft dann vorne ein, also kauft nicht ein, nimmt halt mit, was er will. Und er hat dann mehrfach moniert, dass es nicht ausreichend Biskuithasen im Laden gab vor Ostern.
Okay.
Biskuithasen ist ja ein Gebäck, das ich nicht verstehe. Ich kann nicht verstehen, warum man vor Ostern, also einen Tortenboden in Form eines Hasen, und da muss man wirklich auch dazu sagen, dass ein Hase sein soll, also erkennen tust du das ja nicht, wie man sich das kaufen kann. Für den vielfachen Preis aufs Gramm runtergerechnet eines Tortenbodens. Also muss man fair, das aber ja auch sagen. Ich meine, es ist auch mehr Arbeit, du musst das Ding da rausschneiden und so, also außer Frage. Ich verstehe natürlich, dass es mehr kosten muss, aber im Prinzip wäre ja jeder, wenn er sagt, ich mag diesen Geschmack, dann bestell einfach einen Tortenboden.
Ja, aber da muss ich jetzt auch schon mal wieder sagen, dass ich finde es immer total spannend auch. Also bei uns ist das ja ein Osterlamm. Also macht ihr sowas auch?
Ich kenne Osterlämmer auch, aber die machen wir selber nicht. Ich habe aber noch in meinem Lager irgendwo noch eine dubiose Karton mit irgendwie 8 Osterlämmerformen oder sowas.
So, und wir machen ja im Prinzip, so wie du jetzt sagst, deine Biskuithasen backen wir Biskuitlämmer. Und es ist the same story. Also wird natürlich,
aber
also
bei uns das?
Wird es auch gefühlt. Hä?
Verstehst du das? Also würdest du dir das kaufen? Nee, oder?
Also. Ich sag mal, tatsächlich ist es auch so, dass bei uns die Rezeptur für das Osterlamm, das ist eine bisschen aufwendigere Masse, also ist so eine Wiener Masse. Und was ich eigentlich tatsächlich an dem Osterlamm vom bisher eigentlich ganz nice finde, ist, wir tun die Osterlämmerformen buttern und dann tun wir die mit einem feinen Weizenschrot quasi ausstauben. Und dann hast du nachher bei diesem Lamm, wenn du das isst, hast du auf der Backoberfläche hast du immer so einen leichten Crunch, so einen kleinen zarten Biss drauf. Das finde ich eigentlich in der Kombination mit diesem typischen Kauerlebnis, wenn man Wiener Boden isst, eigentlich ganz nice sogar, muss ich sagen. Also das finde ich tatsächlich
lecker. Auf jeden Fall mal bei dir anschauen müssen, weil das kenne ich so nicht. Ich verstehe nur Biskuithasen nicht. Daniel, isst du Biskuithasen?
Ja. Eigentlich ja, aber auch natürlich die Lämmer. Ich finde ja auch Lämmer an Ostern sinnvoller als Hasen.
Weil ja auch das Lamm die Geschenke bringt. Wie jeder. Ganz genau.
Eigentlich das Lamm das Geschenk ist.
Okay. Wenn man es isst. So, gut, haben wir das mal kurz erörtert. Johannes, die letzte Woche war ja nicht so viel los, deswegen Shit of the Week, Best of the Week. Haben wir was, was du erzählen möchtest, mit uns teilen möchtest? Wenn du nichts hast, also ich mich jetzt auch gerade schon in mich gehe währenddessen und mir gerade überlege, eigentlich war es jetzt geordnet und ruhig und so richtig viel schief gegangen, außer heute natürlich. Heute Nacht, Klassiker. Erst die Silo-Anlage kaputt gegangen.
Okay,
für schön. Für die Nichtbäcker unter euch heißt das, das Mehl, das wir in einem großen Silo haben, kommt dann nicht mehr vor zum Teig machen. Also muss man spontan Sackware organisieren. Also Sackware, also abgepackte Mehlsäcke, a 25 Kilo. Haben wir jetzt gerade mal 3 Paletten schnell bestellt, weil Silo ja vor aller Voraussicht nach heute nicht mehr funktionieren wird. Und parallel ist noch das Tor der Kommissionierung Richtung Garage kaputt gegangen. Also das hing so auf Halbmarsch, das heißt, die konnten mit ihren Korbstapeln gar nicht durchfahren und nur so halb hoch. Das war also heute schon wieder so ein richtig guter Start.
Sehr gut.
Habe ich den Shit of the Week schon direkt abgedeckt.
Also ich muss sagen, mein Shit of the Week, also jetzt diese Woche nicht, aber letzte Woche, also war noch vor Ostern, war dann wieder mal so ein Mitarbeiterthema. So zwei Mitarbeiter im Verkauf sich hinter der Theke offensichtlich gestritten, bis dahingehend, dass sie sich also auch unter der Gürtellinie vor Kundschaft gegenseitig beleidigt haben, mit dem Ende, dass einer einfach gegangen ist. Ja, cool. Aber ich habe das Ganze, finde ich, dann ja bisher sehr souverän abmoderiert, weil ich einfach gesagt habe, vor Ostern will ich gar nichts mehr hören. Das Ganze tun wir nach Ostern behandeln, weil das nervt mich immer, weil da kriegst du ja immer 8 Varianten und Geschichten zu hören.
Ja, ich finde das auch so anstrengend, wie so ein Kindergärtner da. Der hat das gesagt über mich. Das finde ich ja super stressig. Also ich meine, ich verstehe komplett, ich mag auch nicht jeden Menschen in meiner Firma. Und ich versuche trotzdem normal mit denen zusammenzuarbeiten. Also ich meine, und diese Kindergärtnereien, der hat den Müll rausgebracht und deswegen, ich will das nicht auch noch machen. Und weißt du, das ist unerträglich, wirklich. Also das, aber ich finde, das ist schlimm geworden, unsere Gesellschaft, oder? Dieses immer total. Aufwiegen und Vergleichen, was jetzt eine mehr so tut oder weniger tut, das ist schon richtig schlimm.
Also ich muss auch immer sagen, ich finde auch, du musst doch mit deinen Kollegen, musst du doch keine Freundschaften schließen. Du musst abends kein Bier trinken gehen, wenn das alles geht und wenn du das gerne machen willst und wenn du da eine Ebene findest, wo das auch Spaß macht, umso besser für uns, weil ich finde halt immer so ein Team, speziell auch im Verkauf oder auch in der Backstube oder eigentlich durch das, dass wir so handwerklich sind, ist ja auf allen Ebenen so. Wenn du da Leute hast, die gern miteinander zusammenarbeiten und auch auf privater Ebene vielleicht das eine oder andere mal gern miteinander unternehmen, ist es ja befruchtend für das Alltagsgeschäft, weil ja dann eine viel bessere Laune ist. Aber ich finde, man muss doch einfach auch so erwachsen sein, zu sagen, okay, ich kann das Ganze auch nur auf das Minimum runter reduzieren und sage, ich komme auf reiner beruflicher Ebene mit dieser Person klar.
Also bevor wir jetzt lästern reinkommen, aber ein Satz dazu noch, also muss ich auch ganz klar sagen, ich habe auch gar nie kapiert, warum das jetzt so ein Drama ist, wenn du mal mehr machst wie ein anderer. Also, weißt du, zum einen kann ja auch durchaus sein, ich meine, das Thema Gehalt ist ja dann doch noch eins, wo mit ein bisschen, wo man nicht unbedingt gleich drüber redet, aber kann ja auch sein, dass diese Leistung auch honoriert wird, dass du also für schlicht und ergreifend auch mehr verdienst wie ein anderer.
Ja.
Zum einen selbst wenn das nicht so ist, es ist doch in unserer Sozialgesellschaft doch auch so, dass die einen mehr leisten wie die anderen und man sich da versucht auszugleichen. Aber solange jeder versucht, sein Bestes zu geben, hätte man doch ein Optimum.
Eigentlich schon, deswegen auch. Das sind so Dinge, wo ich auch immer mir denke, gerade wenn du Unternehmer bist und dann eben deine Personalverantwortung auch hast, das sind eigentlich immer die Dinge, mit denen du dich gar nicht beschäftigen willst, weil so deine Alltagsdynamik und auch die Entwicklungsprozesse, die du vielleicht gerade im Kopf hast, total hemmen und du dann wieder bei solchen grundlegenden Dingen anfangen musst und gefühlt Themen klären musst, die damals die Neandertaler auch untereinander geklärt haben.
Naja, okay, switchen wir weiter. Wir hatten gesagt letztes Mal, dass wir so einige Events besucht haben, die wir jetzt nochmal ganz kurz aufgreifen wollen. Beziehungsweise Hannes hat einen spannenden Termin gehabt in Stuttgart mit einem neuen Kunden und da wollen wir euch ein bisschen abholen und mitnehmen, was so in den letzten Wochen bei uns los war. Das kam in der letzten Folge dann doch etwas zu kurz. Zum einen war ich beim SWR, beim SWR trifft Handwerk, eine Veranstaltung, wo diverse Handwerker plus Handwerkskammer eingeladen wurden, um sich mit dem Fernsehstudio SWR da auszutauschen, wie sich das Handwerk in den Medien präsentiert fühlt. Und da wäre vielleicht auch mal die Meinung unserer Hörerschaft wichtig, weil ich weiß ja, dass uns auch viele Bäckerkollegen und Handwerkskollegen hören. Was sind da eure Meinung? Also kommt Handwerk in der allgemeinen Berichterstattung gut weg oder gibt es auch noch, also das war dann vor allem so, muss ich jetzt Fairness haben, sagen, eher so Richtung Bauhandwerk, weißt, dass dann also so Tests gemacht wurden, so wie sauber da jetzt Fliesen verlegt wurden oder auch wie ob eine Waschmaschine korrekt repariert wurde und so Zeug. Also auch um solche Beiträge ging es dann. Deswegen interessant für uns zu wissen, wie ihr darüber denkt. Und ja, in den Wochen danach waren einfach richtig viel los. Wir waren mit unserem Laden in Stuttgart, hat man eine Kreativveranstaltung bei einer Werbeagentur bei uns in der Tübinger Straße durchgeführt und organisiert von der Stadt Stuttgart oder mit gesponsert von der Stadt Stuttgart, wo es einfach darum ging, dass die kreativen Köpfe der Tübinger Straße, und ich finde es schön, dass die uns da dazu zählen, als Handwerker, weil es waren eigentlich alle so Designer, Webdesigner und Marketing und deswegen war das eigentlich ganz cool. Und da gab es dann quasi so einen kleinen Pitch, wo wir auf der Leiter stehend den 50 Besuchern kurz mal erklären konnten, was die Wildbäckers Bäckerei eigentlich so ausmacht. War also wirklich durchaus guter Abend mit guten Kontakten. Und eben Tag danach war ich sogar bei den Tussis. Hannes, wirst du wahrscheinlich nur aus Geschichten kennen, geht ja den Handball, also die Bundesliga-Damenhandballmannschaft Tussis Metzingen.
Und also ich kenne das tatsächlich.
Verfolgst du Bundesliga-Damenhandball?
Nein, aber bei uns in Neckarsulm ist die Damenhandballmannschaft auch sehr erfolgreich gewesen. Oder sind sie es noch? Also ich kann es gar nicht sagen, wie es aktuell ist, wo die sind. Aber zum damaligen Zeitpunkt, wo ich die Tussis habe kennengelernt, war jemand aus dem Familienkreis hat dort gespielt. Und ich habe das Ganze mal besucht und da gibt es ja eben dieses klassische Stadionheftchen und da blätterst du ja da rum, wenn du jetzt nicht der höchst interessierteste Handballfan aller Zeiten bist, dann guckst du halt so alles mal ein bisschen durch und da bin ich dann eben in der Tabelle auch auf die Tussis gestoßen. Deswegen kenne ich die tatsächlich, aber eben nur den Namen und ist ja klar, so ein prägnanter Name im Damenhandball bleibt einem in Erinnerung.
Absolut. Und wie du weißt, backe ich ja seit vielen Jahren ein Tussi-Baguette. Was einfach mal eine Werbeaktion war, also wir hatten eine Macho-Stange und ein Tussi-Baguette, das war so eine Grillkombi, hatte also auch gar nichts mit diesem Handballverein zu tun. Und das Baguette ist pink und das Logo der Tussis ist eben, oder die Farben, die tragen, ist eben auch pink. Und da wurde man natürlich auch schon mehrfach darauf angesprochen, dass man eigentlich da eine Kooperation anstreben müsste. Und jetzt war es dann soweit, dass wir da im Prinzip im Austausch waren und am Sponsorenabend eingeladen und konnten uns da mit unserem Backwaren ein bisschen präsentieren. Und natürlich mit dem Tussi-Baguette hat dann guten Anklang gefunden und hatten auch da gute Gespräche. Und wie gesagt, eigentlich eine witzige Synergie, dass wir seit Jahren dieses Brot backen. Und jetzt, ich glaube, es ist wirklich 10 Jahre fast. Und jetzt im Prinzip dieser Kontakt mal zustande kommt. Erzähl doch mal, du hattest ja auch dann cool. Wir hatten noch dieses große Meeting in Stuttgart mit unseren zwei Bäckermeistern. Und danach bist du noch zu einem wichtigen Termin.
Genau. Also letztendlich ging es darum, dass wir jetzt eben nach unserer ersten Pause, die wir jetzt einlegen, aktuell in Stuttgart, also wir haben ja im Prinzip aktuell die Betriebsferien, die ersten, die wir geplant haben. Und danach wollen wir eben einfach noch gucken, dass wir noch mehr Fuß fassen in der Stadt, da wir jetzt auch eine schlagfertige Truppe in Stuttgart zusammen haben, um da auch noch die Öfen länger zu bespielen, einfach mehr Brot zu backen für euch. Haben wir natürlich uns in unserem Meeting überlegt, was können wir denn tun, wen können wir denn ansprechen, was für Möglichkeiten bietet Stuttgart uns. Und da war natürlich auch dieses Kreativmeeting in der Tübinger Straße von hoher Bedeutung, um da einfach die ganzen Unternehmer, Gastronomen und so weiter in der Tübinger Straße kennenzulernen. Aber tatsächlich war es so, dass mein Team eine Woche vorher sozusagen auf einer Küchenparty in Heilbronn war, in der alten Reederei. Und dort haben sie ein veganes Restaurant kennengelernt, das Y. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie also unsere Backwaren sehr gut fanden und die Qualität zwischen den einzelnen drei Bäckereien ist ja eigentlich alles auf einem gleichbleibenden hohen Niveau. Und deswegen fanden die unsere Backwaren einfach sehr ansprechend und lecker. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das Y tatsächlich fußläufig von unserem Laden in der Tübinger Straße entfernt ist. Und Spannend deswegen auch, weil eben der Mitgründer und auch Investor von dem Vegan Food Restaurant der Timo Hildebrand ist, also der ehemalige Fußball-Bundesliga-Torwart vom VfB Stuttgart, der ja auch in der Stadt sehr aktiv ist. Und deswegen war das natürlich für uns eine spannende, ja, ein spannender Kontakt, den ich dann auch gleich kontaktiert habe und konnte den dann eben nach unserem Meeting direkt besuchen und hatte da eine kleine Produktvorstellung, habe mit dem Küchenchef, der auch Timo heißt, einen Termin gehabt. Sein ganzes Team war mit dabei und unter anderem eben auch einer der Mitgeschäftspartner, die unter anderem auch das Clubrestaurant vom VfB Stuttgart unter ihren Fittigen haben. Und da werden wir, das können wir das jetzt schon teasern, dass wir da nächste Woche noch einen Termin haben, oder ist das geheim?
Jetzt hast du ja schon geteasert.
Ja, also wie gesagt, wir versuchen da einfach gerade in alle Richtungen in Stuggi ein bisschen mehr Kontakte zu knüpfen, um ja letztendlich unserer Meinung nach mit das beste Brot in der Stadt noch bekannter zu machen und vor allen Dingen noch viel mehr in den Genuss kommen zu lassen, eben unsere Backwaren zu genießen. Und deswegen ein ganz spannender Termin im Y. Und da sieht es ganz gut aus, dass wir da künftig eben Backwaren liefern dürfen. Und alles, was so die Zukunft bringen wird, werden wir euch hier sehr gerne auf dem Laufenden halten, damit ihr mehr oder weniger mit offenen Ohren, Augen und Mündern in Stuttgart in den Gastronomien unterwegs sein könnt und wisst vielleicht dann auch von uns schon, dass es da das Brot von den Wildbackers gibt.
Ich habe jetzt übrigens gerade unlängst, bevor ich jetzt hier zu Dani bin, zu diesem Podcast hier aufnehmen, war ich in Reutlingen bei meinem Freund Amir. Amir ist so ein Tausendsasser, der aber eigentlich hauptberuflich eine Boutique, also neu eröffnet, eine Boutique hat. Performance Couture. Und da, beim Amir habe ich jetzt quasi die Wildbakers Streetwear-Kollektion bestellt. Ich habe jetzt also einen Haufen Hoodies und Oversized Blackshirts im Kofferraum. Und ja, wenn ihr uns das nächste Mal seht, dann wird es auch den berühmten Kofferraumverkauf geben von der Wildbakers Klamottenkollektion.
Genau.
Könnt ihr euch also drauf freuen, haben richtig schöne nur, Pieces nur machen lassen. Nur
Barkauf möglich und gewünscht passend.
Alright. Also ihr seht, es dreht sich das Rad der Zeit sehr schnell und es ist viel los bei uns. Und ebenso schnell läuft hier die Uhr auf meinem Wecker hier vorwärts. Deswegen würde ich mal rüber switchen zum Rezept des Tages. Und diesmal haben wir es uns ein bisschen leicht gemacht. Es ist ein neapolitanisches Osterbrot, welches ich kurz vor Ostern noch bei der Sendung Kaffee oder Tee im SWR gezeigt habe.
Hallo, deswegen werden Osterbrot wir auch haben wir doch schon gemacht. Hallo.
Ja, Osterbrot, aber das ist ein herzhaftes Osterbrot.
Ah, du bist ein Fuchs.
Das ist also, wir letztes Mal hatten ja eine Osterpinza als Osterbrot und jetzt haben wir ein neapolitanisches herzhaftes Osterbrot. Und der Dani verlinkt uns das Video in die Shownotes, das heißt Video und Rezept, also im Prinzip ideale Nachbackanleitung wird also unsererseits mitgeliefert. Für dieses Rezept machen wir einen Grundteig, auch wieder basierend auf dem Lievito Madre, weil es eben, wie gesagt, ein italienisches Grundrezept ist. Mit ein bisschen also Weizenmehl für 50, Salz, Hefe, Olivenöl, Butter drin. Aber es ist schon noch ein brotiger Teig, sage ich mal. Dann wird der ordentlich ausgeknetet und dann nach dem Kneten in eine längliche Form gebracht mit dem Wellholz. Ich habe das mal so, also ich habe das in Fernsehen einer riesig großen Kastenform gemacht. Das ist dann schon so ein 10-Personen-Brot gewesen, sage ich mal. Man kann es natürlich auch deutlich kleiner machen. Ja, genau die war es. Sehr richtig, du weißt es. Und den ausgerollten Teig habe ich dann bestrichen mit Ricotta, dann kam Prosciutto Cotta drauf. Dann etwas geriebener Parmigiano und noch etwas für die Latte, schwarzer Pfeffer rein, alles aufgerollt in die Form. Und halt, jetzt kommt was Wichtiges. Wenn ich für Kaffee oder Tee Rezepte abgebe, dann werde ich da immer relativ früh von der Redakteurin schon gefragt, was möchtest du backen? Meistens einigen wir uns auf irgendein Rezept und meistens backe ich das an dem Tag, wo ich dorthin fahre, das erste Mal Probe. Weil du weißt ja, dass es funktioniert. Und dieses Mal, und normalerweise muss auch meine Redakteurin, das liebe Christina, die muss auch immer mich ein bisschen pushen, dass ich ein Rezept hergebe. Also, weil ich einfach ja immer busy bin.
Faules Saubisch.
Ja, genau. Das sagt man mir nach. Und dieses Mal war es wirklich so, dass ich die Idee hatte für dieses Brot und wirklich auch frühzeitig ich ihr diese Idee von mir aus zugeschickt habe. Okay? Also völlig untypisch für das Verhältnis, das wir sonst so pflegen. Und dieses Scheißbrot mir bei 4-5 Backversuchen nicht gelungen ist. Es ist immer hohl gebacken. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe immer einfach einen zu hohen Hohlraum bekommen, da wo eben diese Schinken-Ricotta-Blablabla-Füllung war. Und da habe ich gesagt, also das ist die Strafe dafür, dass ich jetzt mal gut vorbereitet bin. Weil, also es ist ja wie bei uns beiden, Johannes, wenn wir auf Tour sind, wie oft machen wir die Präsentation noch im Auto auf der Fahrt zur Veranstaltung?
Psst,
wie oft sagen wir dann, oh, das müssen wir irgendwie anders machen? Und dann ist Johannes immer der, der sagt, weißt du, Jörg, wenn wir jetzt gut vorbereitet werden, dann wird es schief gehen. Und das war genau der Beweis dafür, dass du da vollkommen recht hast.
Ja.
Also der Trick dieses Osterbrots.
Halt ein weiser Mann.
Ja, das sagt man dir nach. Der Trick dieses Osterbrots war also dann nachher, das Osterbrot einfach in der Mitte, den Teigstrang in der Mitte zu halbieren und mit der Schnittkante nach oben in die Form zu legen, dass es im Prinzip aussieht wie so ein, sagen wir, Nusszopfartig. Ne? Und da war das Thema mit den Hohlräumen auch erledigt. Und okay. Dann wird das Ganze gebacken, findet wie gesagt alles in der Anleitung und ich habe das dann nach dem Backen auch noch richtig schön dekoriert, also nochmal so Prosciutto aufgelegt, nochmal schön mit Parmigiano abgerieben, Pistazien draufgeworfen, also und ein paar Ostereier noch. Und ja, mal eine andere Variante für ein herzhaftes Osterbrot, kann man ja auch mal woanders machen, muss ja nicht immer zu Ostern sein, also wenn ihr nicht warten wollt, bis es nächstes Jahr wieder der Hase vor der Haustür steht, könnt ihr ja auch dieses Brot mal zwischendurch backen. Und
natürlich, oder das Lamm.
Oder das Osterlamm, das bekanntermaßen die Eier bringt. Alright. Also das ist so dieses Thema, ja. Dieser Kniff mit diesem gefüllten Brot und das ist auch der heutige Backhack, den Johannes jetzt mitgebracht hat. Wenn so Brote hohlbacken, was man denn das so machen kann, wenn man die füllt.
Genau, denn das sind ja durchaus Themen, die begleiten uns im Alltag sehr häufig und da geht es ja nicht nur um herzhafte Füllungen, sondern eben auch um süße Füllungen, speziell im Bereich von Blunderteilchen oder eben halt auch solche Themen wie gefüllte Nusszöpfe und so weiter. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir immer, wenn es eine Füllung ist, die eben möglichst gut abbinden. Also wenn wir viele freie Flüssigkeiten in der Füllung haben, werden wir auch immer ein sehr starkes Hohlbacken haben, weil eben während dem Backprozess die Füllung schlicht und ergreifend anfängt zu kochen. Also müssen wir entweder eine Brot- oder Gebäckform wählen, so wie es der Jörg dann am Ende gelöst hat, dass wir eben möglichst viel Möglichkeit bieten, dass dieser entstehende Wasserdampf weichen kann. Also ja, vereinfacht gesprochen, vielleicht müssen wir irgendwie eine Art Kamin schaffen durch einen Schnitt oder eine Falltechnik von einem Blundergebäck, wo eben der Dampf entweichen kann. Oder wir müssen eben den anderen Weg gehen, wenn uns die Form extrem am Herzen liegt, dass wir eben versuchen, eine Füllung sehr gut abzubinden. Also wir müssen sie sehr backfest machen, damit es eben nicht so stark auskocht, dass sie auch nicht so sehr fließt. Und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, dass wir entweder mit entsprechend Ei arbeiten, weil Eier natürlich bei Erhitzung anfangen zu stocken, oder alternativ eben mit zum Beispiel im süßen Bereich Semmelbrösel arbeiten oder Mehl, dass das Ganze einfach eine stärkere Bindung hat. Im herzhaften Bereich können wir auf jeden Fall auch versuchen, mit Käse noch abzubinden, weil dieser natürlich auch stocken tut. Oder eben dann auch mit Stärken arbeiten. Und was auch immer noch eine Alternative wäre, ist eben mit einem Kaltsaftbinder zu arbeiten. Also das ist etwas, wo wir in der Bäckerei dann gerne auch mal einsetzen, auch im herzhaften Bereich. Also ein Kaltsaftbinder ist sozusagen eine modifizierte Stärke, die so behandelt wurde, dass sie eben auch im kalten Zustand schon ihre Bindungsfähigkeit ins Spiel bringt. Und somit kriegen wir dann zum Beispiel so eine Art Pizzafüllung deutlich besser dressierfähig, damit sie eben auch schon beim Einarbeiten in die Gebäcke nicht so, ja, so viel Saft abgibt und dann wir eben auch beim Backen den Vorteil haben, dass wir weniger das Hohlbacken haben.
Alright, ich finde, du hast es gut erklärt und für alle, die sagen wir auch mal den nächsten Schritt gehen, die daheim backen, zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen experimentieren und auch Rezepte abwandeln, ist das, glaube ich, ein wertvoller Hinweis. Ja, Kategorie gönn dir, haben wir letztes Mal schon angeteasert, dass wir das künftig irgendwie anders gestalten werden. Deswegen, Hannes, es wird so laufen, das war der Beschluss von Daniel und mir, hier aus der Zentrale der Macht. Okay. Wir betrinken uns und du schaust zu.
Okay, das war jetzt bisher, seit wir das getrennt machen, war das sehr häufig.
Der Fall. Ja. Deswegen, weil Dani wieder einen ausgibt heute. Dani, sag mal ganz kurz, was trinken wir denn jetzt?
Ja, man muss natürlich zuerst mal sagen, hier unten in meinem Studio-Kühlschrank ist irgendwie alles das, was nicht oben in meiner Wohnung ist. Ohne das jetzt werten zu wollen, aber wir trinken jetzt ein...
Das heißt, der unterste Fusel, den er an dich ausgeben kann.
Ja, der macht blind.
Olpers Traditionslikör Gold. Likör was? Mit Rum vom Tobias Reifenweber, Destillateur Meister von der Kornbrennerei J.J. Kemper.
Oh je, das schmeckt schon wieder
Augenbrauen auf. Das riecht so ein bisschen vanillig. Bisschen karamellig, also riecht nicht schlecht. Aber auch so ganz leicht sprittig.
Ich mach mal mit. Ich finde es gar nicht schlecht. Hat keine Inhaltsstoffe angegeben, das schon mal weiß ich auch nicht.
Das ist einfach spannend, wenn so in deinem Rücken der Daniel vom Stuhl kippt und
ich das auch nicht mitbekommst. Weil wenn ich das 10 Sekunden vor mir getrunken hatte, weiß ich nicht, wie lange ich noch hab.
Das ist ganz schlecht, ist gar nicht, finde ich.
Nee, aber wie gesagt, also wir brauchen eine Lösung für dieses Gönn dir, Hannes. Also ich bin dafür, dass wir einfach mal eine Folge vor Ort planen. Und dann haben wir wirklich einen ganzen Kühlschrank voll Material, das wir jetzt echt langsam mal trinken müssen.
Ja,
also diverse Biersorten.
Nächste Gelegenheit nehmen wir wieder vor Ort auf.
Ja. Nix da. Zuerst wird mein Kühlschrank hier unten leer getrunken, der Scheiß muss weg.
Wir könnten ja, da fällt mir gerade ein, also wir haben ja eigentlich beschlossen, dass wir nicht mehr so viel teasern, aber wir werden doch Anfang Mitte Mai wieder unseren Freund Norman Wilke aus Gran Canaria zu Besuch haben. Vielleicht wäre das wieder so eine Gelegenheit vor Ort.
Oh, das ist witzig, ja. Die Norman Wilke Sonderfolgen waren eigentlich auch ganz, ganz unterhaltsam.
Ja, das wäre dann die Volume 2, oder?
Ja. Ja. Und ich glaube, erstmal haben wir 2 Folgen gemacht. Aber ja.
Ah, stimmt, dann wäre es 3 sozusagen. Okay.
Alright.
Also so viel mal vorweggenommen.
Im Eilgalopp rutschen wir weiter in die letzte Kategorie, weil der Wecker zeigt schon wieder, dass wir über die Zeit gehen.
Und zwar zu den 5 schnellen Fragen, und zwar dieses Mal
ganz an euch beide. Die nur 3 sind.
Ja, stimmt. an euch beide, und ich tue mir selber auch mit einer Antwort schwer. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Und ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, und ich habe gedacht, es darf nicht sein, was mich nachher irgendwie enttäuscht. Jetzt überleg mal, das Letzte, was du essen tust, denkst du, na, habe ich mir besser vorgestellt, oder?
Also meinst du, irgendein Gericht, was schief gehen kann?
Ja. Und das macht es schwierig.
Wie Rochebrot, der Soße scheiße ist.
Ja, oder das ist richtig. Viel zu durch, oder sowas. Deswegen, was wäre so? Schwierig.
Also ich finde, Spätzle mit Soße kriege die allermeiste hin, zum Beispiel. Also
ich glaube, Fleischbereich
ist gar nicht. Da überhaupt nicht. Spätzle ist ja irgendwas, was in viele Gaststätten einfach eine Katastrophe ist, und Soße ja sowieso. Also das ist ganz...
Ja, aber...
Da liegt also die Einfachheit
mit Ketchup.
Ja, okay.
Ja, oder so eine Pizza oder ein Döner. Ich finde, Döner schmeckt im Gros eigentlich immer gleich. Gut oder schlecht. Nee.
Döner wäre auch noch ganz cool, ja.
Bin ganz anderer Meinung. Nee, du musst irgendwas essen, was politisch inkorrekt ist. Weißt du, also, Koala-Bär.
Ja, genau.
Wisst ihr,
was auch so, was so eine grandiose Henkersmahlzeit wäre? Kennt ihr diese ovalen, länglich gezogenen, flachen Einmachdosen, wo so ein Hering drin rumfährt in Tomatensoße?
Ja. Ja, was?
Oder Curry King. Du hockst so im Knast, und draußen macht es im Gang so. Und dann weiß ich, okay, mein Currywurst ist fertig. Und dann bringt er hier der Henker, reicht dir die Curry King durch die Gittertür.
Also Jungs, wir müssen ja mal in 2 Themen sortieren. Entweder ich wähle ein Essen, das ich sehr, sehr mag, oder etwas, was ich noch nie probiert habe, weil es eben was ganz Besonderes ist, und ich möchte es noch erleben, bevor ich sterbe, und das politisch inkorrekt ist. Ja? Also wenn ich jetzt sage, so getoastetes Bier spielt voll Krach, oder so Gänsestoffleber, kann man eigentlich nicht verantworten, finde ich. Ne? Aber dann sagst du, bevor ich heute hier morgen nicht mehr da bin, dann noch mal hier richtig platzen.
Schön. Okay.
Also politisch inkorrektes Essen halte ich für die richtige Antwort, ja.
Dankeschön. Okay. Johannes, gibt es denn Menschen, auf die du neidisch bist? Also außer auf mich natürlich.
Ja. Nö, ich finde... Ich finde, Neid ist nicht vielleicht so die richtige Ansichtsweise, sondern ich finde es immer Also ich finde es immer bemerkenswert, was manche Menschen, sage ich mal, die vielleicht in ähnlicher Position sind wie man selber, was wie die vielleicht gewisse Dinge besser organisieren wie man selber. Also du weißt ja auch, dass ich eigentlich schon auch jemand bin, der... Ja, ja. Also das ist eher Bewunderung und vor allen Dingen ist für mich eigentlich auch immer Ansporn, das dann auch auch zu schaffen. So, also ich bin ja da jemand, der sich dann auch, wenn man sowas sieht, hinterfragt, was macht der jetzt anders, was macht der jetzt besser wie du, damit er vielleicht die Situation anders beherrscht oder anders regelt wie du. Oder ja, also Neid finde ich schwierig, ist eher Bewunderung. Ja. Aber definitiv gibt's genug Leute.
Ich habe da interessanterweise eine eindeutige Antwort. Ich bin super neidisch auf meine Frau. Überleg mal, die darf mit mir Sex haben.
Schneider, ganz ehrlich.
Du kannst auch mit dir Sex haben, Daniel.
Wir haben vorhin diskutiert, ob wir vielleicht irgendwann mal so einen Videomitschnitt machen. Und Jörg hat den Einwand gebracht, da brauchte Daniel auch eine Kamera, damit man ihn auch sieht. Nach dieser Aussage werden wir dich nie zeigen. Nie.
Ja, okay, die Antwort hätte ich jetzt, also ja, können wir so stehen, dass das lustig ist, aber ja. Also ich bin immer neidisch auf den Johannes,
seine Trinkgeschwindigkeit. Jetzt kommt noch meine was?
Ich bin immer neidisch auf deine Trinkgeschwindigkeit, wie schnell du das erste und das zweite Bier weg hast. Wenn ich dich aber um 4 Uhr morgens sehe, bin ich wieder froh, dass ich nicht so trinke.
Ja. Also gut, Daniel, ich habe auch noch eine Frage an dich. Aber ich hoffe nicht, dass es das ist, was jetzt wahrscheinlich im Jörg und mir beide zuerst in den Kopf schießt nach eben dieser Aussage von dir. Gibt es eine Routine, die dir hilft, kreativ zu bleiben?
Eine Routine, die mir hilft, kreativ zu bleiben.
Weil ich weiß ja, du bist ein kreativer Mensch.
Ja, aber ob das jetzt eine gewisse Routine ist, also ich habe gemerkt, dass man ab und an mal wirklich so ein bisschen für sich die Welt anhalten muss. Das heißt, beim Autofahren den Radio ausmachen oder den Podcast ausmachen, ist jetzt keine echte Routine, aber einfach mal diese Dauerberieselung, die wir immer mehr haben, ich finde, die hält einen unglaublich vom Nachdenken ab. Und wenn man dann mal wieder anfängt und mal um einen rum quasi leise wird, dann hört man mal wieder so, kommt man ins Zwiegespräch mit sich selber und kann man seinen Gedanken mal wieder hören. Und ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge im kreativen Prozess, an sich wieder anzustoßen. Was ich zwischenzeitlich oder in letzter Zeit oft mache, vor allem wenn ich länger im Auto bin, ist, ich unterhalte mich tatsächlich mit ChatGPT über Probleme bzw. Ideen, Konzeptionen, Ideen und so weiter. Komisch, dass die dann meistens in Amerika direkt umgesetzt werden, aber nee, also ansonsten so eine richtige Ritual oder so eine richtige Routine hatte ich da eigentlich nie, außer dass ich wirklich immer versucht habe, auf die ein oder andere Art, früher beim Studium war es noch der Spaziergang um den See, an dem ich gewohnt habe, versucht die Welt so ein bisschen leise zu stellen, um mich selber mal wieder so ein bisschen zu hören.
Das war eine überraschend seriöse Antwort, Daniel. Ja. Hätte ich gar nicht erwartet jetzt. Sehr gut.
Ja, also das war jetzt echt, hey, Können wir ganz kurz alle mal ruhig sein, um diese Antwort wirken zu lassen?
Um die Welt kurz anzuhalten. Ich habe das früher immer gesagt, wenn Leute gefragt haben, wo nimmst du deine Ideen her? Und ich finde, früher hatten wir viel mehr Ideen gehabt. Also zwei Dinge finde ich regen kreativ unglaublich an. Wenn du zum einen entweder, sag mal, raus aus deinem gewohnten Umfeld bist, also weißt du, einfach mal andere Stadt, andere Leute, dann finde ich das triggert dich immer ungemein, neue Ideen umzusetzen. Oder, und das ist ein krasser Kontrast, ich habe immer die besten Ideen gehabt, wenn ich Seelen gemacht habe. Also dieses Gebäck, weißt du, einfach ein ganzer Tisch voll Teig und einfach eine Stunde lang quasi mit deinen Händen die gleiche Bewegung gemacht und diese Seelen produziert, wo der Kopf wirklich mal abschalten kann und zur Ruhe kommt, ne? Und dann kamen, finde ich, auch immer so richtig gute Ideen. Also das ist ein krasser Widerspruch, ne? Weil das eine ja im Prinzip dein Gehirn voll fordert, das andere ist eigentlich komplett entlastet.
Ja, aber das auf die Antwort habe ich tatsächlich von dir gewartet, weil das erzählst du sehr oft und auch schon seit wir uns kennen.
Ja, das vom Zen des Seelenmachens. So, ja. Ich denke, wir haben die Zeit voll. Johannes, willst du noch was hinzufügen?
Ja. Nein, eigentlich nicht viel, liebe Hörerschaft. Wir melden uns wie gewohnt in 2 Wochen bei euch und wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt korrekt da draußen, viel Spaß beim Nachbacken und wir wünschen uns natürlich weiterhin gute Anregungen, was wir mit Gönnir machen können. Bis dahin, euch alles Gute und danke fürs Zuhören, eure Wildbakers.
Und seid nicht zu sehr neidisch auf Danis Frau.
Ja.
Bam.